Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Drum mach uns still und rede du. Amen. Tagelang haben sie sich darauf vorbereitet. Das ganze Volk Israel freute sich darauf, dieses Fest mit ihnen zu feiern. Miteinander, das Passafest. Zum Gedenken daran, wie Gott sie aus der Knechtschaft Ägyptens befreit und in das Land geführt hatte, wo sie frei leben konnten. Und auch Jesus feiert mit seinen Jüngern in einem extra dafür hergerichteten Saal dieses Fest, teilt mit ihnen das ungesäuerte Brot und den Wein, was beides an die Nacht erinnern sollte, des Aufbruchs aus Ägypten. Und dann konnte es in die Freiheit gehen. Doch mit den Worten Jesu, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut, gibt er der bisherigen Bedeutung eine völlig neue Ausrichtung. Ich bin euer Befreier. Eine neue Zeit, eine neue Freiheit bricht für euch an. So wie ihr es von mir gehört habt, als ich sagte, so euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr richtig frei. Doch plötzlich wird das Passafest durch eine Ankündigung Jesu je unterbrochen und überschattet. Die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch, sagt Jesus. Für die Jünger war das rätselhaft, nur für den einen nicht, der bald das Abendessen verließ und hinausging in die Nacht, in das Dunkel verschwand. Danach lässt Jesus mit seinen Jüngern verlässt Jesus mit seinen Jüngern die schützende Stadt Jerusalems und er geht mit ihnen zum Ölberg in den Garten, in dem er oft mit ihnen war, um neue Kraft zu schöpfen, den Willen des Vaters zu erfahren, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Während Jesus noch mit Gott, seinem Vater, spricht, schlafen die Jünger vor Erschöpfung ein. Und er schaut auf sie, geht hin und bittet sie inständig, mit ihm zu beten. Betet, damit er nicht in Versuchung kommt. In seiner eigenen größten Anfechtung will er seine Freunde davor bewahren, dass sie zu Fall kommen, durch die drohende Gefahr, die jetzt auf sie zukommt, und sie dabei ihren Glauben an ihn selber verlieren könnten. Ich lese den Predigtext heute vom heutigen Sonntag. Er steht in Lukas 22, die Verse 47 bis 53. Als er aber noch so redete, siehe, da kam eine Schar und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich zu Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus: Lass ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und zu den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren: Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mir gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Als er aber noch so redete, da kam eine Schar von Priestern, Hauptleuten des Tempels, Soldaten mit ihren Waffen. Vorweg Judas. Hinter ihm jene Gestalten, die sich hinter ihm versteckten mit ihren Stangen und mit ihren Schwertern. Von allen Szenen, die Jesus, des Jesus-Dramas, das Lukas und die anderen Evangelien hier erzählen, ist das, was jetzt passiert, wohl die abgründigste Szene an diesem Donnerstag im Park des Fußes am Ölberg in Jerusalem. Judas hatte sich frühzeitig genug vom Passamahl davongeschlichen und am Eingang des Parks die Leute abgeholt, mit denen er zuvor über Jesus gesprochen hatte. Im Rücken die bewaffneten Männer, von denen wir gerade gehört haben. Den herzlichen Kuss, wie unter Freunden üblich, rechts und links und noch einmal scheinheilig mit diesem Lächeln und womöglich noch mit den Worten: Shalom, Jesus, Friede sei mit dir. Dem trügerischen Verhalten zur Anerkennung des Meisters, dem teuflischen Spiel: Judas, damit begegnest du Jesus? Du kannst dir ja selbst kaum glauben, dass du zu solch einer Tat fähig bist. Jesus nimmt aber jetzt deine gemeine Sache selbst in die Hand, spricht den Verrat an und den Kuss. Er will nicht, dass du durch dieses Zeichen von Nähe und tiefer Zuneigung verrätst, an wen du glaubst. An wen du glaubtest, auf den du deine Hoffnung gesetzt hast, den du geliebt hast und seine Liebe, die er für dich hat, in den Schmutz gezogen wird. Judas hatte 3 Jahre lang Jesus erfahren. Zusammen mit den anderen Jüngern, er hatte Wunder erlebt. Jesus live, ganz persönlich. Er hatte nur Gutes erlebt, die unendliche Liebe und Güte Gottes miterlebt, sozusagen hineingeworfen in das Meer der Gnade und der Liebe und Freundlichkeit Gottes. Aber Judas war wie ein Gefäß, das verschlossen war. Wirf ein verschlossenes Gefäß in den Ozean. Ganz gleich, wie viel Wasser es umgibt, das verschlossene Gefäß bleibt immer ganz trocken und unberührt, staubtrocken, als wäre es erst niemals in Berührung gekommen mit Wasser. So wurde Judas auch hineingeworfen in das Meer der Gnade und Liebe Gottes, doch tief in seinem Herzen blieb er ihr verschlossen und unberührt. Ich frage mich, ist das nicht auch eine Warnung für uns? Es ist möglich, in den höchsten Tönen von Jesus zu singen und zu beten und zu reden, mit unseren Taten und Bekenntnissen nach außen zu treten und sich als Christ zu beweisen und doch, so wie Judas, ein Doppelleben zu führen. Wer sich von Jesus im Innersten seines Herzens berühren lässt, ist im Alltagsleben authentisch mit dem, an dem er glaubt. Und das ist der Unterschied. Paulus sagt im Galaterbrief: Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Zu diesem Zeichen des Missbrauchs der Zuneigung lässt Jesus es nicht kommen, so wie es im Lukas-Evangelium steht. Die Antwort von Judas auf diese Frage Jesu wird uns nicht gegeben. Wir wissen nicht, was diese Frage in ihm bewirkt haben mag. Doch diese Gewissensfrage an Judas kann auch unsere Beziehung zu Jesus auf den Prüfstand stellen. Sie kann uns vor Scheinheiligkeit bewahren, zum Beispiel auch in unseren Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Sie wird uns von dem bewahren, dass wir schuldig werden vor Gott und unseren Mitmenschen. Wir können die Liebe Gottes, die wir durch Jesus erfahren haben, wir können sie sichtbar werden lassen und so ein Spiegelbild seiner Liebe sein. Sie gibt uns die Kraft, dem etwas entgegenzusetzen, was zerstörerisch, verletzend und ist und Unfrieden schaffen kann. Mit dieser Kraft dürfen wir rechnen und dürfen Gott bitten. Und wer es mag, der kann es mit mir tun, jetzt. Wir schlagen das Gesangbuch auf, wer möchte, und können das Gebet sprechen, beten, was uns dort vorgegeben ist. O Herr, lass uns zusammen bitten. O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sie hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, da wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich achten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer der Herrn liebt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Amen. In jener Nacht war Judas nicht der einzige Jünger, dem Jesus ins Gewissen redete. Auch die übrigen erlagen einem Irrtum und standen in der Gefahr, schuldig zu werden an Jesus, indem sie die eigenen Möglichkeiten, Jesus zur Seite zu stehen, selbst in die Hand nehmen wollten. Auf einmal wurden die Jünger putzmunter. Jetzt galt es, ihren Herrn zu verteidigen, für ihn da zu sein, ihn zu bewahren. Wie und womit wollten sie das tun? Mit ihren Schwertern. Schon auf dem Weg nach Gethsemane war von der Waffengewalt die Rede. womit sie ihn verteidigen wollten. Herr, sagten sie, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Sie hatten nicht auf Jesu Worte gehört oder sie vergessen, als er ihnen sagte, wer das Schwert nimmt, der wird durch das Schwert umkommen. Sie sahen nur die Gefahr, die jetzt auf Jesus und sie alle zukommt. Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen, haben wir gelesen. Aber bevor sie eine Antwort von Jesus bekommen, handeln sie und sind zur Gewalt bereit. Blinder Eifer schadet nur. Und das musste auch Petrus wahrnehmen, als er dem Knecht des hohen Priesters das rechte Ohr abschlug. Ja, seinem Herrn wollte er beistehen. Ihm hat er es doch versprochen, ich werde dich niemals verlassen. Und jetzt musste doch gehandelt werden. Jetzt konnte er sein Versprechen unter Beweis stellen. Und wenn die anderen nichts tun, dann muss ich doch handeln. Die Frage, was würde Jesus tun, taucht gar nicht in diesem Augenblick bei ihm auf. Sein Blick auf die drohende Gefahr gerichtet, bringt ihn zur Weißglut, vermischt mit Angst und Zorn. Eine ganz, ganz üble Mischung, Angst und Zorn und Weißglut. Und das führt oft zu Handlungen, die verheerend sein können. Auch Jünger Jesu sind fähig, sich selbst zu vergessen, wenn sie den Blick auf Jesus verlieren. Dann wird zu den eigenen Waffen gegriffen. Dann wird Böses mit Bösem vergolten, Unfrieden gesät, statt Frieden gestiftet. Wie du mir, so ich dir. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und so handeln wir oft in für uns scheinbar ausweglosen Situationen. Dann nehmen wir unsere eigenen Waffen in die Hand und sagen zum Beispiel Worte, die verletzend sind und die Unfrieden bringen. Jakobus schreibt es zum Beispiel im Brief an die Galater von der Macht der Zunge. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voller Ungerechtigkeit. Wie oft stehen wir in der Gefahr, mit unbedachten Worten, mit lieblosen Gesten und Andeutungen Menschen vor den Kopf zu stoßen oder auf Beleidigungen zu reagieren und beleidigt zu sein. Jesus hat uns da etwas anderes als Schwerter in die Hand gegeben. Es ist sein Wort. So hat auch Petrus in seinem Eifer das Wort Jesu vergessen, als er sagte, liebet eure Feinde und bittet für sie, die euch verfolgen. Und so setzt Jesus der Gewalt ein Ende. Lasst ab, hört auf. Hört auf damit, das ist nicht der Weg, den ich euch gezeigt habe. Und so wendet er sich dem Verwundeten zu und setzt der Gewalt etwas entgegen mit seiner Zuneigung, Liebe und Heilung. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Und jetzt bringt es die Jünger total durcheinander. Ihre Blicke wechseln hin zu Judas, geschockt von dem Verrat, den ausgerechnet einer von ihnen gemacht hat, und zu dem, der statt weiterer Gewalt Liebe und Heilung erfahren hatte. Jesus zeigt auf, dass all die Gewalt überhaupt nicht nötig war, Und so wendet er sich zu denen, die jetzt in der Dunkelheit auftauchen. Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch gewesen und ihr habt keine Hand an mich gelegt. Es sind die Priester, die Männer Gottes, ausgesondert für das Haus Gottes. Die Obersten, die Führer des Volkes, die aus der Dunkelheit jetzt auftauchen. So einfach hätten sie ihn mitten am Tag festnehmen können. Jesus weiß das, dass sie die Öffentlichkeit gescheut haben. Am helllichten Tage wollten sie ihre finsteren Pläne nicht umsetzen. Da war ihre Angst vor dem Volk doch zu groß. Dunkle Pläne suchen die Dunkelheit. Finstere Gestalten, die sind nachtaktiv. Sie suchen die Dunkelheit, sie suchen nicht das Tageslicht, sie meiden es. Das Licht der Welt wird in der Finsternis gefangen genommen, haben wir gehört. Und das Erstaunliche, Jesus lässt sich darauf ein. Er hätte sich doch irgendwo verbergen können. Er verzichtet darauf, denn er weiß, dass er Gottes Weg geht und bleibt darauf. Ruhig und besonnen gegenüber denen, die durch die Macht der Finsternis jetzt handeln. Die Frage ist nach dem Warum. Ja, warum lässt er dies alles über sich ergehen? Weil er den einzigen Ausweg darin sieht, diesen Kampf allein durchzustehen, ohne Waffengewalt. Es ist der Kampf gegen das Böse. Jesus deckt die Bosheit und die Feigheit auf, als er im Gespräch mit Nikodemus sagte, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Aber hier ist die Bosheit in reinster Form, wenn man anfängt, das Gute böse zu nennen. Wenn wir auf Jesus sehen, sehen wir den einzig Guten, den es auf dieser Welt gegeben hat. Jesus Christus, den Guten böse zu nennen und wie ein Schwerverbrecher zu verwerfen, ist der Höhepunkt der menschlichen Bosheit. Wir sehen das ja in unserer Zeit, wie das Böse gut genannt wird und wie oft etwas als gut uns vorgegaukelt wird, was aber letztlich unser Denken und unsere Gesellschaft, unsere Gesundheit, unsere Werte zerstört, weil es nur um die eigenen Vorteile und nicht um den Menschen geht. Wie oft wurde und wird bis heute so gehandelt, als ob das Gute böse sei und das Böse gut. Und dass man auch Christen so behandelt wie Staatsfeinde und sie loswerden möchte. Doch achten wir darauf. Jesus sagt, ganz zum Schluss, Jesus sagt, es ist eure Stunde. Es wird nur ein kleines Zeitfenster gegeben für die, die ihn jetzt gefangen nehmen wollen. Ein kleines Zeitfenster nur, eine Stunde. Und dann ist eure Stunde vorbei und meine Ewigkeit bricht an. Und das vollkommene Gute triumphiert über das Böse. Eine Stunde, eure Stunde ist gekommen. Aber sie ist kurz und meine Ewigkeit beginnt. Meine Liebe wird aufstrahlen aus der Dunkelheit und mein Licht. Schauen wir auf Christus. Er ist kein Übeltäter. Er ist der einzige Heiland, der uns und die Welt in seinen Händen hält, in der Wir leben in unserer Welt und der unsere Welt heilen kann, der einzige Heiler, der das kann. Der auch jetzt, wo wir so manche Stunde der Finsternis sehen, die über unsere Welt gekommen ist und wo das Böse in vielfacher Form zu siegen scheint, er letztlich der Sieger ist und den Triumph behält. Oculi, so heißt der heutige Sonntag in dieser Passionszeit. Übersetzt wird das heißen, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Er will mit uns gehen, uns aufmerksam machen darauf, ihn nicht aus dem Blick zu verlieren. In all den Dunkelheiten, die uns augenblicklich Angst machen und die uns in persönlich scheinbar ausweglosen Situationen und Nöten manchmal nicht mehr aus- und einwissen lassen, da will er bei uns sein. Mit seiner Hoffnung, mit seinem Licht gibt er uns wirklich durch sein Wort Wegweisung. Sein Licht geht uns voran. Im Jesaja steht es geschrieben, siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Mit diesem Wort dürfen wir getrost in die vor uns liegende Woche gehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser menschliches Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.